Die heutige Folge von SOTECT Deutschland wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiaq Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
Sind heute größer in Europa als Amazon im Bereich Fashion und wir wachsen deutlich schneller. Oh mein Gott, ja, also wenn man sich den deutschen DAX anguckt, dann ist das ein ganz schön trauriges Bild im Vergleich zu den amerikanischen oder auch den chinesischen Playern, muss man da leider einfach feststellen, wir sind ultra abgehängt im Bereich Digitalisierung. Ich hatte eigentlich immer für mich so den Plan, irgendwann mal politisch und gesellschaftlich aktiv zu werden, ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SOTECT Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SOTECTDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute sagen wir Hallo nach Hamburg zu Tarek Müller. Hi, Tarek.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Freut uns sehr, Tarek. Du bist Chef von About You und Mitgründer. Das ist inzwischen eine Tochter von Otto. Du hast schon jetzt mit knapp über 30, über 15 Jahre oder 15 Jahre Berufserfahrung, also schon in so jungem Alter, verschiedene Webshops betrieben, also ein Seriengründer vom Kindesbein an. Bist an mehreren Unternehmen beteiligt. Du sagst von dir selbst, dass deine Unis Google und Wikipedia waren. Und About You ist eben eines deiner oder dein bekanntestes Unternehmen, hat sogar einen Unicorn-Status, ist also schon eine Milliarde wert seit 2018. Du hast unter anderem noch die digitale Unternehmensberatung eTribes mit aufgebaut, also schon eine Menge Holz. Und vor 10 Jahren hast du erstmal so deine Vision aufgeschrieben und hast damals gesagt, dass du deutschlandweit eines der bekanntesten Unternehmen aufbauen möchtest. Das hast du ja erreicht. Wann setzt du dich denn jetzt zur Ruhe, Tarek?
Ja, also ich habe, du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, ich habe 2010 meine Vision 2020 runtergeschrieben. Die hat ein paar Punkte beinhaltet, unter anderem eben ein Unternehmen aufzubauen, das in Deutschland jeder kennt. Das ist geglückt mit About You, sogar in 14 weiteren Ländern. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also auch wenn man in Tschechien oder Rumänien oder Holland jemanden trifft, müssten die eigentlich About You kennen, wenn die unter 45 sind. Und ich habe jetzt meine Vision 2030 aufgeschrieben, vor 6 Monaten ungefähr im Dezember 2019 zwischen Weihnachten und Silvester. Und da habe ich also gesagt, dass ich spätestens 2030 raus sein möchte aus der Wirtschaft und dann nur noch politische und gesellschaftliche Themen vorantreiben möchte. Insofern ist auch About You höchstwahrscheinlich mein letztes Unternehmen, was ich gründe.
Es gab ja häufig schon Beispiele von Prominenten, auch Boxer zum Beispiel, die angekündigt haben, jetzt hören sie auf und danach ging es bergab. hast du die Befürchtung nicht? Bist du so abkömmlich im Unternehmen, dass du das sagen kannst?
Ja, also ich glaube, ein Unternehmen darf nie zu abhängig sein von nur einer Person oder drei Personen, wir sind ja drei Geschäftsführer. Also das kriegt man, glaube ich, hin und ist immer ein Wechsel an der Führungsspitze, ist ja auch immer eine gute Chance, dann doch nochmal Dinge ein bisschen anders oder ein bisschen neu zu machen. Man muss sehen, wir haben About You vor über 6 Jahren gegründet, also bis 2030 sind es jetzt noch 10 Jahre, dann wären es auch schon 16, wenn ich denn die Zeit voll mache. Also wenn man nach 16 Jahren keinen Generationswechsel sozusagen an der Spitze hinbekommt, dann hat man da, glaube ich, auch ein bisschen was falsch gemacht.
Du wirst ja auch, das hat mal Kapital auch geschrieben, so als Zalando-Jäger bezeichnet. Wie würdest du so deine Philosophie beschreiben? Ist das so ein bisschen so wie Jeff Bezos, dass man sich so selbst so kannibalisieren muss, neue Geschäftsmodelle entwickeln oder sich selbst überflüssig machen muss? Oder wie würdest du das beschreiben?
Naja, also was ich schon glaube, ist, dass egal wie jung oder alt ein Unternehmen ist, man halt eigentlich in so einer Art ständigen Transformationsprozess ist, weil sich das Konsumentenverhalten einfach so schnell wandelt. Ich meine, 2014, als wir gegründet haben, haben wir damals schon gesagt, wir glauben, das Smartphone wird ein super entscheidendes Device für den Einkauf. Und das war damals ja noch eine super spitze These. Ja, da haben unter 5% der Menschen mit dem Smartphone eingekauft. Heute ist es so, dass wir über 80% unserer Umsätze über das Smartphone generieren. Also allein in den letzten 6 Jahren, seitdem es About You gab es schon massive Wandel im Kundenverhalten. Stichwort auch Social Media Nutzung hat sich eben komplett gewandelt. Die Wandlung in der Mediennutzung von linearem TV hin zu Streaming-Diensten. Und das wird in den nächsten 6 Jahren auch so bleiben, dass sich das Konsumentenverhalten ändert, dass sich auch die Lieferantenbeziehungen ändert, die Art und Weise, wie man mit seinen Lieferanten eben zusammenarbeitet. Früher im Prinzip einfach nur im Großhandelsmodell. Heute hat man Direktversand, Marktplatzmodelle, Fulfillment-Buy-Modelle. Insofern glaube ich schon, dass Unternehmen eigentlich sich in einem ständigen Transformationsprozess befinden müssen und immer ein bisschen leicht paranoid bleiben sollten, darüber im Prinzip die nächste Welle der Innovation oder Konsumentenverhalten eben zu verpassen.
Genau, Jeff Bezos ist ja gerade schon gefallen, der ja mal formuliert hat, Tag 2 ist schon der Tod des Unternehmens. Siehst du das ähnlich, dass ihr euch quasi täglich neu selber disruptieren müsst, um am Laufen zu bleiben, um Neues hervorzubringen? Wie machst du das oder wie macht ihr das?
Ja, das sehe ich prinzipiell auch so genau. Jeff Bezos hat ja gesagt, it's still day one, glaube ich, ne? Darauf referenziert ihr. Ja, also die Philosophie, das glaube ich auch. Also wenn letztendlich muss man mit dem Konsumentenverhalten mitgehen und man kann das nicht aufhalten. Ja, und ich glaube, manchmal erkennt man die Veränderung im Konsumentenverhalten ist vielleicht im ersten Schritt nicht so förderlich für Marge zum Beispiel. Das Gleiche galt auch für das Smartphone. Man hat also relativ schnell gesehen, auf dem Smartphone sind die Warenkörbe zum Beispiel geringer als auf dem Desktop die weiß. So, jetzt hat man eben 2 Möglichkeiten darauf zu reagieren als Unternehmen. Man kann jetzt sich dagegen sträuben und sagen, ich mag das aber nicht, ich will das jetzt irgendwie maximal aufhalten, oder man geht es halt mit und versucht eben das Ganze dann eben zu kompensieren über andere Faktoren. Auf dem Smartphone ist es beispielsweise so, die Warenkörbe sind geringer, aber auch die Wiederkauffrequenzen, die Wiederbesuchsfrequenzen sind halt deutlich höher, die das dann kompensieren. Aber oft ist es eben so, in der Veränderung sozusagen ist im ersten Schritt nicht ganz klar, wo soll die Upside eigentlich herkommen, wenn es eben eine Downside gibt. Aber am Ende des Tages bleibt einem, glaube ich, als Unternehmen eben nichts anderes übrig, als da mitzugehen und immer zu versuchen, sozusagen daraus dann wiederum auch eine Opportunity, also einen Vorteil letztendlich zu entwickeln. Aber das Konsumentenverhalten nicht mitzugehen, ist keine Option aus meiner Sicht.
Was ist denn eine Veränderung, an der ihr gerade arbeitet? Oder anders gefragt, was ist, kommt denn nach dem Smartphone?
Das ist unklar, glaube ich, was nach dem Smartphone kommt als Shopping-Device. Klar ist nur, es wird sich weiter wandeln. Es wird nicht dabei bleiben, dass die Menschen jetzt für die nächsten 100 Jahre über das Smartphone einkaufen. Was dem jetzt folgt, ist noch nicht klar, denke ich.
Könnte man noch dahingehend sagen, das Smartphone noch zu erweitern, um VR oder Augmented Reality zu sagen, endlich mal kann ich auch virtuell die Sachen anprobieren und dann kommen sie vor allen Dingen passend zu mir nach Hause?
Genau, also ich glaube, es gibt verschiedene Hypothesen sozusagen, was so die nächsten technologischen Entwicklungen sind im E-Commerce. Also gerade im Modebereich ist natürlich das Thema digitale virtuelle Anprobe ein relativ logisches Thema, dass man beispielsweise auf About You seinen eigenen digitalen Avatar hat und man eben die Produkte nicht mehr an irgendwelchen Drittmodels sieht, sondern eben an sich selbst sehen kann, wie sieht das aus. Dafür muss man eben seine eigenen Körpermaße erfassen. Dafür gibt es heute auch schon diverse Technologien. Die Herausforderung liegt heute eher darin, dass man die Maße der Artikel noch nicht erfasst hat. Gerade wenn man eben ein Fremdmarken-Retailer ist, so wie wir es sind, mit sehr vielen Drittmarken zusammenarbeitet. Wir kriegen da jetzt nicht die digitalen Schnittmuster, die dafür erforderlich wären, jetzt sozusagen das Ganze auf so eine Art 3D-Model zu projizieren. Aber auch da ist noch eine Frage der Zeit, bis man letztendlich beispielsweise während der Büstenfotografie, also jedes Produkt durchläuft ja einmal unser Fotostudio, da im Prinzip zum Beispiel die Büste, das ist sozusagen die Puppe, an der die Fotos gemacht werden, eben mit Sensoren ausstattet. Das heute kommt da eben Freistellerfoto bei raus, beispielsweise mit Sensoren ausstattet und hat dann eben auch die exakten Schnittmuster der Artikel und könnte dann eben mit dem digitalen Avatar abbilden, wie das an einem selbst aussieht. Dann könnte man im zweiten Schritt natürlich auch ein recht naheliegender Gedanke, wenn man sein Smartphone mit einer Virtual Reality Brille verbindet, eben nicht nur das Ganze auf seinem Handyscreen sehen, sondern tatsächlich in so eine Art 3D-Welt sich das angucken. Also da habe ich Fantasie. Im Bereich Voice-Commerce hat man natürlich Fantasie. Es gibt Chat-Commerce, also dass man im Prinzip die Bestellung gar nicht mehr über ein Frontend tätigt, sondern direkt über WhatsApp beispielsweise oder was auch immer eben WhatsApp folgt. Man hat eben Devices, Portable Devices, Wearables sozusagen wie eine Smartwatch. Auch da denkbar, dass darüber in Zukunft eben mehr Transaktionen erfolgen. Es gibt im Bereich der Auslieferung natürlich eine ganze Menge, was man optimieren kann. Heute ist es ja tatsächlich noch so, dass man den Postboten antreffen muss. Das ist ein Riesenproblem für Leute, die arbeiten. Wenn nicht gerade Homeoffice angesagt ist, ist man irgendwie nie zu Hause, während der Postbote arbeitet und umgekehrt. Viele können nicht ins Büro liefern lassen. Also auch da die Frage, wann kommen sozusagen asynchrone Lieferungen beispielsweise in den Kofferraum des eigenen Autos, andererseits über Paketbriefkästen, die man in Mehrfamilienhäusern anbringt, so wie man ja auch die Post heute nicht mehr persönlich entgegennehmen muss. Also ich glaube, es gibt sozusagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im E-Commerce noch extrem viel Potenzial für Innovation, sowohl in der Frage, wie bestellt man eigentlich, als auch in der Frage, wie bezahlt man und wie empfängt man und retourniert man eigentlich.
Okay, das heißt, ihr seid ja auch dann von externen Anbietern am Ende abhängig oder ist bei euch auch eine Überlegung zu sagen, so wie Amazon, okay, wir bauen jetzt noch unseren eigenen Lieferdienst?
Also wir haben da jetzt keine konkreten Pläne, einen eigenen Lieferdienst zu bauen. Es ist natürlich in der Tat die Frage, überlässt man quasi einem externen Provider die sogenannte letzte Meile und die Übergabe des Pakets, was natürlich ein wichtiger Teil der Customer Experience ist auch, ne? Wir haben jetzt aber keine Pläne, darüber irgendwie einen eigenen Last-Mile-Carrier aufzubauen, weil das aus unserer Sicht heute okay funktioniert mit Hermes und DHL beispielsweise in Deutschland. Und man muss immer bedenken, wir müssten das ja auch nicht nur in Deutschland machen, wir sind mittlerweile in 15 Ländern aktiv. Also das ist schon ein recht großer Aufwand, da braucht man gewisse Skalen für, die haben wir heute noch nicht. Aber wenn wir weiter so wachsen, dann werden diese Skalen irgendwann da sein und dann stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, wie geht man mit der letzten Meile und der Übergabe der Bestellung um.
In Sachen Technologie forscht ihr da selber in dem Bereich? Wir hatten ja auch mal Gast Arnold Fuhrmann von der TU hier in Köln, die an so etwas forschen. Augmented Reality mit Sachen vor allen Dingen, also auch diese Anmutung von Faltenlegung und so. Glaubt ihr auch dran, dass das schon dann perfekt sein muss, damit die Leute das auch annehmen, die Menschen? Sonst, wenn das nur so eine digitale Puppe ist, die nichts mit mir gemein hat, ob die Leute das dann nutzen werden?
Ja, also ich glaube, das muss eine gewisse Qualität haben, damit das eben auch in der Masse angenommen wird. Und noch viel wichtiger ist, glaube ich, es muss eben auch auf einen Großteil des Sortiments funktionieren. Es bringt halt am Ende nichts, wenn man eine hohe Qualität hat, aber am Ende nur eine Hose digital anprobieren kann von den, weiß ich nicht, 10.000 Hosen oder sowas, die wir im Angebot haben. Also das braucht schon noch eine gewisse Zeit, bis das irgendwie in der Masse relevant ist. Und da sind wir schon noch relativ weit von entfernt. Aber wie das immer so ist mit Technologie, das kann dann auch einfach relativ schnelle Sprünge machen. Ja, also man kennt das ja, dass etwas relativ weit weg ist und dann plötzlich 2-3 Jahre später ist es halt in extrem hoher Qualität im Massenmarkt angekommen. Da sind wir heute jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber ich kann mir halt auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass es in 10 Jahren immer noch so ist wie heute und man eben so eine digitale Anprobe noch nicht machen kann.
Aber wie viel treibt ihr da selber voran? Habt ihr ein eigenes Labor, wo ihr Sachen ausprobiert oder meldet ihr euch von mir aus bei einer Uni und sagt, das ist unsere Idee und probiert es mal für uns? Oder wie funktioniert das, dass ihr an solchen Innovationen arbeitet?
Also bei uns selbst passiert gerade in dem Feld relativ wenig. Also wir lassen da sozusagen die Feldforschung eigentlich dem Markt. Wir stehen da in engem Austausch mit vielen Startups, die das Thema gerade treiben. Und ich glaube, da muss man jetzt mal gucken, welche Lösungen das Potenzial entfalten, irgendwann massenmarktrelevant zu sein. Und dann wäre der Zeitpunkt, wo wir uns auch eben als About You darum kümmern. Aber wir betreiben jetzt kein R&D-Labor oder sowas, wo wir da jetzt gerade aktiv dran arbeiten. Wir haben momentan eher andere Themen vor der Brust bei uns intern. Und das ist eben noch etwas, was in so einem frühen Stadium ist, dass wir das eher dem Markt überlassen aktuell noch.
Ja. Von euch wird ja mal gesagt, About You war so Vorreiter auch in User Experience und Anmutung und die Menschen mitzunehmen. Inwieweit hat das Früchte getragen, auch bei eurer Mutter Otto? Und wie unterscheidet ihr euch da von anderen, von Wettbewerbern vor allen Dingen?
Also vielleicht erstmal, wie unterscheiden wir uns von Wettbewerbern? Wir als About You haben schon eine etwas andere Positionierung als jetzt ein Zalando, Amazon, ASOS und Co. Jetzt könnte man zu jedem Wettbewerber das kurz auseinandernehmen, aber ich glaube, so in der Nutshell sind wir, wie schon erwähnt, eben deutlich Smartphone-fokussierter. Also wir glauben und haben es auch durch Marktforschung diverse Male bestätigt bekommen, die beste Smartphone-App zu haben. Wir kümmern uns ein bisschen mehr um den Bereich Inspiration. Wenn man noch nicht so genau weiß, was man möchte, dann versuchen wir über Content-Editorial-Geschichten, über Outfits, über verschiedene, ja, letztendlich Beratungsansätze und Inspirationsansätze, letztendlich den Kunden auch zu inspirieren oder auf Neues zu stoßen, Impulse zu setzen. Das ist, unterscheidet uns. Und als drittes neben Smartphone-Inspiration das Thema Personalisierung, was ja schon in unserem Namen ist, dass wir versuchen, eben den Kunden möglichst gut zu verstehen und mit jedem Klick, den nächsten Klick, mehr auf die Person und den Geschmack der Person eben anzupassen. Das sind so die drei Themen, wo wir glauben, wir unterscheiden uns und wo uns auch der Kunde das bestätigt. in unserer Beziehung zur Otto Group. Also Otto Group ist nicht mehr unser einziger Shareholder. Wir sind auch entkonsolidiert, also wir sind sozusagen rechtlich gesehen kein Tochterunternehmen, sondern die Otto Group ist eben unser größter Shareholder, aber eben nicht in einem Tochter-Mutter-Verhältnis rechtlich gesehen. Nichtsdestotrotz als größter Shareholder und sozusagen Gründungs-Stake-Shareholder auch, ne, ist der Kontakt zur Otto Group natürlich super eng und auch einerseits zur Holding, andererseits aber auch zu den anderen Tochterunternehmen der Otto Group. Die Otto Group besteht ja aus über 130 Unternehmen, Companies wie Witt, Bauer, MyToys, Bonprix, Otto.de natürlich, Hermes und. Also ein riesen Cluster auch an Händlern und handelsnahen Services. Und da stehen wir in super, super engem Austausch und arbeiten auch mit den allermeisten eigentlich zusammen. Also haben entweder eine Händler-Lieferanten-Beziehung über unser Marktplatzmodell oder mit Hermes und EOS natürlich auch im direkten Kontakt. Und da versucht man sozusagen Know-how auszutauschen und da, wo es geht, eben auch dann zusammenzuarbeiten.
Ihr seid jetzt ja 6 Jahre alt, haben wir jetzt schon gehört. Und ich habe auch ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, ihr hättet auch Schrauben oder so machen können. Also ihr habt irgendwie eine Branche gesucht, die noch irgendwie skalierbar ist in dem Bereich. Wie kommt man denn da auf Kleidung, wo es denn schon Zalando schon gab und auch in Amazon, auch wenn da jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie hoch da der Anteil der Kleidungsverkäufe ist, aber wie kamt ihr dann auf Kleidung? Also das stelle ich mir dann, wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen.
Warum Schrauben? Warum nicht Schrauben?
Ja, also ich hatte ja in dieser Vision 2010 schon gesagt, ich möchte mal ein Unternehmen aufbauen, was jeder kennt. Damit grenzt man schon mal sehr viele Kategorien ein, weil das bedeutet, man muss auch irgendwas machen, was halt jeder braucht.
Kleidung braucht jeder.
Genau.
Erotikartikel wären auch neu gegangen.
Ja, Erotikartikel ist ein kleinerer Markt. Also Lebensmittel und Kleidung sind jetzt sozusagen riesen Konsumgüterkategorien. Elektronik, Bücher und Co. natürlich auch. Elektronik, Bücher war schon extrem besetzt. 2013, 14, als wir als das ein bisschen sich konkretisiert hat. Lebensmittel war noch ein bisschen zu weit weg, würde ich sagen. Insofern war Kleidung quasi ein Markt, der online schon existierte, der riesig ist, der erstmal für jeden eigentlich relevant ist. Niemand läuft ja nackt rum in der Regel. Und aus unserer Sicht eben auch noch sehr, sehr großes Potenzial hatte. Und letztendlich ist die About You-Gründung da sind ganz viele Faktoren zusammengekommen. Also die Otto Group hat damals mein Beratungsunternehmen eTribes approached. Ich war eigentlich erstmal als Berater im Projekt und da ging es irgendwie so ein bisschen darum, was könnte man denn wohl machen, um eine jüngere Zielgruppe zu adressieren? Den Bereich Textil, da war für die Otto Group eben interessant. Die Otto Group ist ja einer der größten Textilhändler in Deutschland, Europa. Und dann ist so nach und nach irgendwie über Markt Recherchen haben wir eigentlich festgestellt, also ein Zalando hatte damals Status, damals eben noch nicht mal 10% Marktanteil vom Online-Markt in der Dachregion. Ja? Also die Nummer 1 ist eigentlich noch verhältnismäßig klein, wenn man sich das Marktvolumen und den Marktanteil anguckt. Es ist eigentlich ein relativ fragmentierter Markt. Dieser Bereich des Impulskaufens und, sag ich mal, Bummelns, wie man so schön sagt, Offline-Bummelns, war null digitalisiert. Wir haben damals eigentlich schon die Hypothese gehabt, dass das auch ein Markt ist, der sich auf dem Desktop-Device gar nicht so schön digitalisieren lässt, also eher ein Smartphone-Case ist. Und. Also da kamen eben viele Faktoren zusammen und am Ende hat uns das eigentlich zum Fazit gebracht, ne, also Otto, Amazon, Zalando, also die drei größten Textilhändler damals, die erscheinen zwar groß, aber haben eigentlich gar nicht so einen großen Marktanteil und der Anteil, der online umgesetzt wird, ist verhältnismäßig auch noch relativ klein. Also sie sind heute bei irgendwie so 15-20% der Umsätze in der Dachregion, die online getätigt werden. Das bedeutet eben immer noch 80-85% offline. Wenn man sich Gesamteuropa anguckt, sind es sogar 90% offline. Also auch da relativ absehbar, dass der Online-Kuchen größer wird. Corona hat das jetzt natürlich nochmal beschleunigt. Und insofern kamen da eben mehrere Faktoren zusammen, die uns dazu gebracht haben zu sagen, einerseits wird dieser Markt noch größer, ist noch lange nicht verteilt, es werden neue Player eine Chance haben und es gibt eben Segmente, die von den bestehenden Playern aktuell eigentlich völlig vernachlässigt werden und das hat uns dann eben dazu geführt zu sagen, hey, da ist eigentlich Riesenpotenzial, lass uns das machen.
Also erübrigt sich die Frage, ob es Platz für 2 oder 3 Plattformen gibt in dem Bereich. Sonst hätte ich das als nächstes gefragt, ob denn Zalando und About You nebeneinander leben können.
Ja, also das glauben wir schon. Wir glauben, dieser Markt wird nicht so fragmentiert bleiben, wie er heute ist. Ja, also dass sozusagen die Nummer 1 irgendwie es nicht mal auf 20% Marktanteil schafft. Das glauben wir, das wird nicht so bleiben. Wir sind heute eigentlich in einem extrem fragmentierten Markt online. Online ist eigentlich nichts, was als Kanal, also anders gesagt, online neigt eher zu Oligopolen und Monopolen. Das kennt man aus anderen Kategorien, Google Search, Social Media, Facebook. Netflix, Amazon Prime Video, Disney, ein Oligopol im Streamingdienst. Also digital neigt zu Oligopolen und Monopolen, nicht so sehr zu einem fragmentierten Marktlandschaft. Insofern ist unsere Hypothese, dass es eher auf ein Oligopol hinausläuft. Offline ist das ja auch der Fall. Zara, H&M beispielsweise leben auch in vernünftiger Koexistenz. Darüber hinaus gibt es eben auch unterschiedliche Geografien. Zalando ist ja bei weitem nicht in jedem Land der Welt. Ja, also ganz weit davon entfernt, sind 16 Ländern. Wir sind heute auch schon in 15 Ländern. Und insofern glaube ich, einerseits selbst in Regionen, in denen alle aktiv sind, also die Dachregion beispielsweise ist tatsächlich weltweit außerhalb von China der umkämpfteste Markt. Es gibt die meisten Player im Verhältnis zur Marktgröße. Selbst da ist es ja möglich, See About You noch einen neuen Player aufzubauen. Mhm. In den anderen Regionen der Welt ist es eher so, dass der Wettbewerb deutlich geringer ist. Also auch da die Chance eigentlich noch viel höher. Und wir glauben, also langfristig läuft es im Mode-Online-Markt eben auf ein Oligopol hinaus aus so 3 bis 5 großen Playern. Und wir, sowohl als auch unsere Lieferanten, glauben, dass wir eben Teil dieses Oligopols auch werden. Und das sieht ja auch alles bisher sehr, sehr gut aus. Also wenn man sich unsere Wachstumsraten anschaut, Profitabilitäten, alles, dann haben wir, glaube ich, beste Voraussetzungen, eben Teil dieses zukünftigen Oligopols zu werden im Modebereich.
Also, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Netz nur Platz für wenige Anbieter ist, wie du schon sagst, sagen wir mal 2, 3, 4 große, heißt das dann automatisch, dass wir für Mediamarkt Saturn, für Karstadt, Kaufhof, die sich sehr, sehr schwer tun, was diese ganzen Online-Geschichten angeht, aber denen es jetzt stationär, ich meine, durch Corona nochmal verschärft, aber vorher auch nicht gut geht, heißt das, wir sehen dann solche Marken nicht mehr und haben sie grundsätzlich schwerer, sich dann online zu etablieren, weil halt schon solche Platzhirsche wie ihr da seid, die einfach alle Marken vereinen?
Ja, die sind ja nun in einer anderen Kategorie unterwegs. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt Consumer Electronics und so die klassischen Konsumgüterkategorien, wo es noch viel mehr um Preis geht.
Aber gibt es ja Amazon, also.
Genau, Mode ist ja gar nicht so preisgetrieben. Amazon tut sich deswegen auch extrem schwer. Also nehmen wir das Beispiel Consumer Electronics, ich kaufe mir einen Fernseher. Wenn wir drei uns hier einen Fernseher kaufen wollen, grob irgendwie so die gleiche Vorstellung von Größe haben, ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle denselben Fernseher kaufen. Es gibt halt nun mal irgendwie einen Fernseher, der hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn wir es online bestellen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Bestellung am Ende bei Amazon landet. Ja, im Bücherbereich ist es also noch viel höher. Das heißt sozusagen im Consumer Electronics, Consumer Good Bereich, wo es eher um Preis-Leistung geht, da ist sogar eher ein Markt, wo ich in Frage stellen würde, ob es überhaupt auf ein Oligopol hinausläuft oder ob wir nicht eher auf ein Monopol hinaussteuern, was nicht gut wäre. Aber also dass es nochmal verstärkt dort wahrscheinlich eine Konsolidierung geben wird, als das jetzt im Modemarkt ist. Aber ja, also ich denke, Unternehmen, die nicht konsequent den E-Commerce-Kanal beherrschen und halt auch ausbauen, das auch ernst nehmen und auch als Fokus sehen, werden es schwer haben, sag ich mal, langfristig. Nun wage ich jetzt keine Prognose, wie es mit den von dir genannten Playern eben da aussieht, ja. Aber am Ende des Tages, glaube ich, viele Unternehmenslenker hatten, also gerade die so aus der Offline-Welt kamen, hatten oft so ein bisschen den Eindruck, ich muss jetzt hier einmal so eine Art One-Time-Investment in Technologie machen und dann baue ich jetzt hier 2, 3 Jahre eine super tolle Technologie auf und dann kann ich davon die nächsten 10, 15 Jahre zehren, so wie ich baue einen Laden auf, mache da einmal ein vernünftiges Ladenkonzept, sondern steht das und dann wird da jetzt auch nicht unfassbar viel umgebaut in den nächsten 10, 15 Jahren. Da muss man einfach sagen, das gilt auf Online-Status quo einfach nicht. Der Druck, der Innovationsdruck, auch der Operationsdruck, also der Druck eigentlich in der gesamten Wertschöpfungskette und oft eben auch technologisch getriebene Druck, der ist einfach so hoch, dass man feststellen muss, dass das keine One-Time-Investment sind, sondern dass man eine Organisation aufbauen muss, die dauerhaft in der Lage ist, sich selbst zu transformieren und technologisch mitzuhalten. So, und das muss man halt ernst nehmen, da muss man dann rein investieren, das ist sehr, sehr teuer und das bedeutet, man braucht halt gewisse Skalen, um sich überhaupt diese Investments leisten zu können, wenn man eben profitabel sein möchte, aber sonst nicht in der Lage ist, sozusagen aus seinen geringen Umsätzen quasi solch hohe Investitionen zu stemmen, weil ansonsten quasi die Fixkosten auffressen. Das heißt, im Endeffekt glaube ich, es ist schon ein starkes Skalengame E-Commerce. Man braucht Skalen, man braucht Wachstum, man braucht eine vernünftige Marktposition, um sich das leisten zu können, dauerhaft halt XY viele Programmierer beispielsweise beschäftigen zu können und um auch ausreichend attraktiv zu sein für diese Talente. Und da glaube ich, das wird jetzt nicht jedes Unternehmen schaffen, um es mal nett zu formulieren. Und das werden nur die Unternehmen schaffen, die halt den Ernst der Lage erkennen und auch entsprechend investieren.
Nils Seebach war ja auch mal bei uns, kennst du ja.
Ja, ist mein Partner bei E-Tribes und wir haben gemeinsame Holding, die Wald- und Wiese-Holding, wo wir so ein bisschen in Immobilienmodelle investieren.
Genau, die Überschrift war, ich glaube, Mediamarkt Saturn, das wird nichts mehr. Wie siehst du das? Musst du natürlich nicht antworten.
Ja, also Nils ist natürlich dadurch, dass er Geschäftsführer ist von E-Tribes, viel mehr in anderen Unternehmen drin, als ich das bin. Ich bin hier schon so ein bisschen in meiner About You-Bubble unterwegs. Ne? Das heißt, ich weiß wirklich, ich habe ernsthaft keine Ahnung, was bei Mediamarkt Saturn abgeht. Aber insofern kann ich da kein Urteil fällen, aber ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, gilt halt im Prinzip schlichtweg für alle Unternehmen. Ja, also wenn die Unternehmen das nicht ernst nehmen und digital sich einfach aufbiefen so, und das auch als Fokus verstehen, dann werden sie es schwer haben gegen ein Amazon, die halt nichts anderes machen, als den ganzen Tag darauf zu optimieren, ihre E-Commerce-Experience zu verbessern, die Preise zu senken, ihre Operations zu optimieren, dem Kunden halt irgendwie eine mega gute Experience zu bieten und jeden Trend sozusagen aufzugreifen und zu skalieren. Und dann haben sie noch diesen Größenvorteil, der wiederum gegenüber Lieferanten natürlich einen Vorteil bietet. Sie haben einen globalen Footprint. Also ich sag mal, Amazon hat eine ganze Menge, sag ich mal, unfaire Vorteile, in Anführungsstrichen unfair, sind ja fair aufgebaut, aber hat eine ganze Menge einfach Vorteile, die sozusagen mit der Organisation Amazon einhergehen. So, die muss man ja erstmal ausgleichen, da muss man noch eine Schippe oben drauf legen, um dem Kunden klarzumachen, warum man eben nicht bei Amazon bestellen sollte. So, ich glaube, im Modebereich ist uns das gelungen. Wir haben viele Vorteile. Wir sind heute größer in Europa als Amazon im Bereich Fashion, und wir wachsen deutlich schneller. Ich wüsste jetzt auch nicht, was sich jetzt bei Amazon verändern soll, dass die plötzlich im Fashion-Bereich mega abgehen. Wir haben das geschafft, uns im Fashion-Bereich eben diesen Vorteil zu erarbeiten, in der Kundenexperience, im Angebot, im Aufbau exklusiver Produkte, die Amazon gar nicht hat und. Ja, also es gibt extrem viele Gründe, die ich nennen könnte, warum man seine Klamotten bei About You kaufen sollte. Aber die Frage ist ja, was für Gründe gibt es, den Fernseher und die Bücher eben nicht bei Amazon zu kaufen? Mhm. Da sehe ich momentan, jetzt mal aus meiner ganz eingeschränkten Konsumentensicht, relativ wenig Argumente, die man dort vorbringen kann. Ich glaube, Otto schafft es schon als Universalist, dort Vorteile zu erarbeiten. Aber das ist nicht einfach, und man sieht ja bei Otto, mit welcher Ernsthaftigkeit die da jetzt schon seit Jahren die Transformation und Technologisierung sozusagen vorantreiben. Und daran sieht man ja, was es eben erfordert, um da eben mitzuhalten. Das ist kein Kindergarten. Der Kollege Jeff Bezos, der, wie ihr schon sagt, der ist ja ein extrem getriebener Typ und die Organisation ist extrem getrieben. Da hat man es jetzt nicht gerade mit dem einfachsten Wettbewerber zu tun, ne?
Wie kriegt man da jetzt das Thema Klimanachhaltigkeit rein, was dir ja tatsächlich auch am Herzen liegt? In deiner Vision sagst du ja auch für 2030, dass du Secondhand haben willst und keine neuen Klamotten und so weiter. Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch zu deinem Unternehmen, was du jetzt führst, wo man ja schon mal geneigt ist, 5 Größen zu bestellen, wenn man es nicht so genau weiß, und vielleicht mal eine Klamotte mehr, wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es halt kostenlos zurück. Ist ja erstmal ein Widerspruch an sich. Also wie kann man E-Commerce nachhaltig, klimafreundlich gestalten und wie kann Technologie dabei helfen?
Genau, also ich hatte in der Vision formuliert, dass wir halt sozusagen Teil der Lösung sein wollen, nicht Teil des Problems. Die Modeindustrie, das muss man halt leider so sagen, ist Klima, CO2 etc. technisch eben schon eher ein Problem. Das Problem dabei ist nicht die Auslieferung, also das Problem ist nicht diese 5 Größen, die du bestellst und dann retournierst. Das ist eigentlich verhältnismäßig klimatechnisch okay, ja, also weil halt eben Auslieferung und Co. in Elektroautos erfolgt, die Strecken nicht so allzu weit sind. Das Problem ist ja die Produktion, ja, also wenn man wirklich was in der Modewelt verändern will, dann ist der größte Hebel, den man hat, ist, dass die Leute weniger Mode kaufen. So, das klingt jetzt erstmal ultra kontraintuitiv, das als Modehändler zu sagen, aber wir glauben, die Lösung muss sein, dass wir es schaffen, dass eine Klamotte nicht wie heute im Schnitt 7-mal getragen wird und dann weggeworfen wird, weil da ist der ganze Produktionsprozess und der Transport von Asien, Türkei, Portugal, Griechenland und Co., das ist eigentlich das und vor allen Dingen, wie gesagt, die Produktion sozusagen, der wirkliche Klimakiller, nicht so sehr die Auslieferung im Elektroauto von DHL zu dir, ja, und da kann halt eine Antwort von vielen aus unserer Sicht ist, Secondhand sozusagen attraktiver zu machen, also den Einkauf von Secondhand-Ware so attraktiv und komfortabel zu machen wie Firsthand, sprich geprüfte, aufbereitete, hygienische hygienisch aufbereitete Ware im gleichen Warenkorb wie Firsthand ausliefern, dir die Möglichkeit zu geben, im Zuge deines Retourenprozesses eben deine alte Ware reinzulegen in den Karton. Der wird dann wiederum von uns geprüft. Das, was sich verkaufen lässt, wird verkauft. Du kriegst eben einen guten Teil des Verkaufspreises. Also hast dann eben auch so eine Art Refunding. Das, was sich nicht verkaufen lässt, wird halt vernünftig recycelt, um es wieder zu verwenden. Das passiert zum Beispiel nicht, wenn du die Klamotten in den Müll wirfst, was halt eben die allermeisten tun. Das heißt, dieser ganze Circularity, wie man so schön sagt, Ansatz, Klamotten A, ein zweites Leben zu verpassen und B, eben den Recyclingprozess sozusagen zu verbessern, das ist eigentlich der größte Hebel, den wir in der Modeindustrie haben. Und da glauben wir mit About You, da können wir ansetzen. Das entspricht auch unseren Kompetenzen. Also hin, Rückweg zum Kunden organisieren, Ware prüfen und aufbereiten, das machen wir millionenfach im First-Hand-Bereich und das lässt sich eben adaptieren. Das heißt, da ist eben unser Ansatz, eben diese Circular Economy, sag ich mal, oder Circular Fashion ja sozusagen zu pushen. Und auch eine Grundvoraussetzung dafür, Klamotten ein zweites Leben zu verpassen, ist, dass du Klamotten so hochwertig im ersten Schritt kaufst, dass sie überhaupt die Chance haben, mehr als 7-mal getragen zu werden. Das heißt, der zweite große Hebel besteht dann eben darin, im First-Hand-Bereich wiederum den Anteil von hochwertiger, idealerweise nachhaltig und unter fairen Bedingungen produzierter Ware zu pushen. Das tun wir, indem wir halt massiv Lieferanten dahin treiben, davon mehr zu produzieren, neue Lieferanten onboarden und diesen Produkten dann mehr Visibilität geben. Und wenn man das Ganze mal durchdenkt, dann kostet das auch im Endeffekt den Konsumenten gar nicht mehr, weil wenn man im ersten Schritt, sagen wir mal, 20-30% mehr ausgibt für hochwertige Ware, dann aber, nachdem man sie nicht mehr tragen will, die Möglichkeit hat, die wieder in den Kreislauf zu geben und da ja wieder einen Refund zu bekommen von demjenigen, der es dann wiederum aufkauft, dann hat man im Endeffekt in der geschlossenen Kreislauf halt auch gar nicht mehr bezahlt. Am Ende des Tages werden wir über den Vertrieb von Secondhand schon irgendwie auch unsere Marge machen. Aber auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, im allerersten Schritt kannibalisiert das natürlich Marge, indem wir durch Secondhand eben auch den Einkauf von Firsthand in gewisser Weise kannibalisieren. Aber auch hier glauben wir, da führt einfach langfristig halt kein Weg drum rum. Und wenn man den Anspruch hat, eben global, und das haben wir, vorne mitzuspielen und unter den ersten 1, 2, 3 zu sein, dann glauben wir, da muss man dieses Thema Nachhaltigkeit pushen und darf sich dem halt nicht entwehren, sondern muss da sich, wie gesagt, als Teil der Lösung verstehen und nicht irgendwie die Lösung aufhalten. Kapieren, man ist Teil des Problems, aber halt sagen, das ist jetzt irgendwie doof fürs nächste Quartal, weil so verbaut man sich, glaube ich, seine langfristige Marktposition.
Ist das was eure Kunden auch annehmen und fördern? Ihr habt, oder fordern, ihr habt ja recht junge Kunden, ne? Zalando macht das ja schon, dass man, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch macht, man kann ja seine Klamotten an Zalando zurückverkaufen quasi. Genau. Also ist das was ihr merkt, was auch eingefordert wird?
Ja, also es ist heute noch eine Nische, das muss man schon klar sagen. Die wenigsten Leute kaufen sich heute Secondhand. Das liegt aber auch daran, dass der Einkauf von Secondhand echt aufwendig ist. Ja, man muss irgendwelche schrabbeligen Secondhand-Läden gehen, da riecht es ein bisschen komisch, das ist nicht richtig aufbereitet. So, das ist alles nicht so richtig komfortabel, man hat keine richtige Auswahl, man hat kein Retourenrecht und. Also es ist alles auch noch sehr, sehr unkomfortabel. Das heißt, ich glaube, einer der Gründe, warum Secondhand heute wenig genutzt wird, liegt auch daran, dass es kein vernünftiges Angebot gibt. Insofern ist es nicht so, dass jetzt die große Masse unserer Kunden das einfordert, weil die meisten gar nicht sich vorstellen können, wie das eigentlich ablaufen kann. Und ich glaube, man muss es jetzt einfach machen. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass es eben in der Masse auch angenommen wird. Und das treiben wir. Klar, du hast es auch gerade selbst gesagt, fairerweise, also Zalando treibt das Thema auch. Zalando macht auch einen guten Job, das sehe ich wirklich so. Und Zalando nimmt das Thema Nachhaltigkeit auch ernst. Die Gründer, für die ist das auch ein persönliches Anliegen, die sehen das ähnlich. Keine Lust jetzt hier, ja, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen und am Ende muss man irgendwie feststellen, ja, sozusagen quasi am Ende seines Lebensabends muss man seinen Enkeln erklären, dass man mit dem, was man gemacht hat, halt die Welt verschlechtert hat. Ja, da hat ja kein Mensch Bock drauf. Und ich glaube, da haben wir einen ganz ähnlichen Anspruch wie Zalando und wir haben ähnlichen Analysen gemacht und wir sind eigentlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen. Ja, es gibt 3 Hebel, CO2-Reduktion auf der gesamten Supply Chain, Transport etc. Und in der eigenen Produktion. Zweitens Anteil hochwertig und nachhaltig produzierter Ware erhöhen und drittens eben Circular Economy. So, da haben wir exakt selbe Fazit gezogen auf wahrscheinlich der exakt selben Analyse, die mehr oder weniger parallel betrieben wurde. Und das ist erstmal was Gutes, glaube ich. Also wenn Zalando und wir als die 2 größten Online-Modehändler der Welt tatsächlich, weil es gibt ja in keinem anderen Land irgendwie noch signifikante Online-Händler, ausgenommen China immer, halt das vorantreiben, dann ist das, glaube ich, erstmal was Gutes für den Planeten. Heißt immer noch nicht, dass es jetzt irgendwie super geil ist, Klamotten einzukaufen. Es gibt so eine Marke, die sagt immer, the most sustainable way would be to be naked. Ja, also das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, naked ist keine Option, dann ist die zweitbeste Option, Schuhe, halt an dem Thema Schuhe zu arbeiten. Ne?
Ja. Vielleicht am Ende noch mal ein bisschen zu dir zurück. Du brennst ja für das Thema, für dein Unternehmen und so weiter. Warum sagst du jetzt, du willst mit 30 dann unbedingt politisch aktiv werden?
Nee, er ist jetzt 30, dann mit
2030.
40.
Ja, oder bist du ja 2030, Entschuldigung.
Genau. Aber 31.
Jetzt unbedingt politisch aktiv werden. Ja, am Ende haben wir zu wenig Unternehmer im Bundestag. Okay, sehe ich ein. Aber könntest du nicht was Besseres machen, was anderes, was Schöneres?
Ja, es ist jetzt immer die Frage, wie man besser definiert. Ne? Also fürs Portemonnaie ist es auf jeden Fall nicht so schlau, in die Politik zu gehen.
Und das fühlst du ja jetzt. Das machst du ja jetzt und dann kannst du davon leben.
Genau, die Portemonnaie-Zeit ist sozusagen bis 40 und dann hoffe ich mal, dass ich 80 werde und dann habe ich das sehr gut gemacht. Die erste Hälfte Geld verdienen, die zweite Hälfte das verdiente Geld wieder ausgeben für Dinge, die ich sinnvoll finde, jetzt nicht für private Dinge, sondern ich will tatsächlich auch das Teil der 2030er-Vision eben über 50% meines Vermögens eben auch in diese Sachen dann reinvestieren. Am Ende ist das schon immer mein Antrieb, also auch schon, ja, auch mit 20, auch schon mit 17, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist, aber ich hatte eigentlich immer für mich so den Plan, irgendwann mal politisch und gesellschaftlich aktiv zu werden, ja. Und auf der anderen Seite macht mir das Thema Unternehmensaufbau irgendwie ultra viel Spaß, man lernt viel, man bildet ein Netzwerk, weil jetzt einfach so als, sag ich mal, niemand ins politische Geschehen gehen zu wollen, ist relativ wenig vielversprechend, würde ich jetzt mal sagen. Und insofern war für mich Wirtschaft immer etwas, A, was mir riesig Spaß bringt, Unternehmen aufbauen, B, auch in gewisser Weise Mittel zum Zweck, einerseits Vermögen aufzubauen, meine eigenen Dinge dann finanzieren zu können. Ich möchte tatsächlich eine Partei gründen, auf der lokalen Ebene allerdings, auf der Hamburger Ebene und parallel einen Verein gründen, der dann eben der Regierung anbietet, dort mitzuarbeiten. Also ich möchte nicht Bundestagsabgeordneter werden.
Schade, so, Kanzleramt wird nächstes Jahr frei.
Ja, auch das würde ich mal davon abgesehen, dass ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit nie werden würde, würde ich es auch nicht wollen. Also, weil das halte ich wirklich für einen extrem anstrengenden, schwierigen Job. Da habe ich jetzt keinen Bock. Die ersten 40 Jahre waren schon schlimm genug, ja. Die zweiten 40 Jahre auch noch diesen Stress zu geben. Was ich aber gerne machen würde, ist eben dem Kanzleramt anzubieten, mitzuarbeiten dort, ja. Und das aber in Form einer NGO, also frei von irgendwelchen Lobbyismusvorwürfen, eben daran mitzuarbeiten, unser Land halt irgendwie besser zu machen, darüber nachzudenken, ob es nicht auch Alternativen gibt zu dem System, wie wir es eben heute da haben. So, und das wird alles nicht ganz günstig. Da braucht man Leute, braucht man eine Organisation, weil man nicht auf Spenden angewiesen sein möchte, was ich nicht möchte, weil ich glaube, dann hat man immer einen gewissen Bias sozusagen in dem, was man eben entscheidet. Und ja, ich finde das einfach richtig und ich sehe da jetzt keinen besonderen Zweck. Du sagst, es gibt zu wenig Unternehmer im Land. Ja, schon, aber ich sehe da jetzt keinen riesen Sinn das jetzt irgendwie noch die nächsten 40 Jahre zu machen. Und fairerweise muss man auch sagen, was soll denn da noch kommen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nochmal schaffen würde, ein Unternehmen aufzubauen, was so erfolgreich ist wie About You, ist halt ultra gering, weil nebst irgendwie sehr viel Arbeit und Ambition und so weiter, sozusagen braucht man auch eine ganze Menge Glück und glückliche Umstände, die zusammenkommen. Das muss man schon auch klar so sagen. Und ich glaube, weder die Kraft und Energie, sowas nochmal zu machen, das ist extrem anstrengend, so ein Unternehmen aufzubauen, noch die Wahrscheinlichkeit, dass so viele glückliche Umstände zusammenkommen, werde ich nochmal haben. Also man sagt ja auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Also ist das, glaube ich, sozusagen nach About You höchstwahrscheinlich ein sehr vernünftiger Zeitpunkt. Aber selbst wenn About You nicht so erfolgreich wäre, wie es ja glücklicherweise ist, hätte ich den Schritt gemacht. So, weil für mich einfach klar ist, ich möchte nicht mein Leben lang Unternehmen aufbauen. Das bringt mir zwar Spaß, aber da sehe ich nicht so den tiefen Sinn hinter. Ja, auch wenn ich glaube, dass man auch als Unternehmer schon irgendwie gesellschaftlich Verantwortung übernehmen sollte und auch was bewegen kann. Ich hoffe, das tun wir ja mit About You. Nicht nur beim Thema, was ich gerade erwähnt hatte, Nachhaltigkeit, auch in anderen kleineren Themen auf der lokalen Ebene im Bereich Bildungswesen, wo wir versuchen zu helfen und also vielen anderen Dingen, Stoffmasken, die wir selbst Kostenpreis verkauft haben und. Ja. Also ich glaube, man kann auch als Unternehmer da ein bisschen was bewegen, aber so richtig, richtig doll viel eben doch nicht. Ne?
Vielleicht eine kurze letzte Frage, bevor wir die letzte Frage machen. Welchen Bereich siehst du bei NGO? Also ich meine, ist ja ein breites Feld. Würdest du dich dann schon so auf diese Digitalisierungsthemen irgendwie stürzen oder hast du da irgendwie ein bestimmtes Feld, worauf du dich konzentrieren wollen würdest?
Nee, also meine Idee ist, geht eher, hat gar nicht so schrecklich viel mit Digitalisierung zu tun, aber geht eher in die Richtung, sich die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich Fortschritt messen von unserem Land. Also momentan gibt es halt irgendwie den Indikator Bruttoinlandsprodukt, ja, als sozusagen Gesamtwealth, der aber nur bei wenigen ankommt heute. Und es gibt halt relativ wenig, sag ich mal, handfeste Indikatoren, die eigentlich sagen, machen wir eigentlich Fortschritt oder nicht? Machen wir Fortschritt, Rückschritt? Was ist eigentlich wichtig, was uns als Deutschland und als Bevölkerung irgendwie wichtig? So, und da geht der Ansatz eher in die Richtung zu sagen, okay, das könnte man wahrscheinlich über Marktforschung, über klugen Umgang mit Daten einerseits erheben, was den Menschen eigentlich wichtig, kriegen wir wahrscheinlich Antworten wie irgendwie, ne, schon klar, Vermögen, aber auch Sicherheit, Gesundheit, Spielplätze in meiner Umgebung, Bildung, pipapo, ich möchte auf die Straße gehen und auch, weiß ich nicht, morgens um eins sicher mich fühlen, wenn ich nach Hause gehe und irgendwie, wenn ich krank bin, behandelt werden, ohne dass ich irgendwie einen Arzt bestechen muss, ist heute nicht der Fall in Deutschland, klar, aber jetzt mal extrem gesagt, so, man würde halt deutlich diversere Antworten bekommen als irgendwie Gesamtvermögen, was im Zweifel gar nicht bei mir ankommt, das ist nämlich BIP. Und insofern wäre mein Ansatz da eher am ersten Schritt mal festzustellen, okay, was ist eigentlich Fortschritt, was wollen wir eigentlich? Und dann im zweiten Schritt, das ist aber viel wichtiger, dafür braucht man aber den ersten Schritt, im zweiten Schritt dann eben sich zu überlegen, okay, was müssen wir dann tun? Also wenn wir einmal definiert haben oder uns auf so eine Art Kompromiss geeinigt haben, was wir als Bevölkerung eigentlich als Fortschritt oder Rückschritt definieren, dann sich zu überlegen, okay, was müssen wir tun, wo müssen wir rein investieren, wo müssen wir auch Investitionen vielleicht lassen, um diesen Fortschritt eben herbeizuführen. Das ist etwas, was man durch Technologie, Umgang mit Daten und Co. sicherlich, sag ich mal, was da hilft, aber nicht per se jetzt mit Digitalisierung zu tun hat, im Sinne von, ich werde jetzt hier irgendwie Lobbyist für Breitbandausbau oder sowas, das ist mir eigentlich relativ so, das kann halt Teil dieser Antwort sein, aber es ist relativ, deswegen möchte ich auch nicht als Politiker agieren, weil es ist ein relativ technokratischer, von links, rechts, Mitte, blau, grün, gelb, schwarz gelöster Ansatz zu sagen, lass mal ein bisschen Regierungsarbeit rationalisieren und da mitarbeiten. Und wenn das am Ende keiner will, diese Mitarbeiter, das ist auch fein. Ja, also ich kann, glaube ich, für mein Leben irgendwie sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich bis heute erreicht habe. Und wenn es im zweiten Lebensabschnitt der Politik sich niemand mehr für mich interessiert und kein Mensch mit mir zusammenarbeiten will, dann ist das für mich okay. Ich will es aber halt einmal probieren und dieses Angebot eben auch schaffen, eine neutrale, sag ich mal, Mitarbeit der Regierung auch anzubieten, die frei von Lobbyismus und Profitmaximierung sozusagen einfach versucht, rational an den großen Problemen, die unser Land hat, mitzuarbeiten, mit den Ansätzen, die ich ja nun durch About You meine anderen Unternehmen halt gelernt habe, dass ich weiß, ich kann Teams zusammenbauen, ich kann auf einem weißen Blatt Papier Dinge erarbeiten, ich kann oder ich habe zumindest die Struktur, kann ich aufbauen mit Daten, mit großen Datenmengen zu arbeiten, Dinge zu korrelieren, Investitionen in Korrelation zu setzen zu Output und. Ja, und ich glaube, das sind irgendwie grundsätzlich Funktionen, wo mein Gefühl ist, die sind nicht schlecht, wenn man die in der Regierung ein bisschen mehr vertreten hätte. Gar nicht als Politiker, weil man dann wieder nicht so ganz frei ist, sondern einfach als sozusagen Mithilfe. Und ich habe ja den großen Luxus jetzt in den letzten Jahren, mir ein recht breites Netzwerk aufgebaut zu haben, auch in der Politik, auch in die Spitzenpolitik und die Bundespolitik. Und da weiß ich auch, dass sozusagen dieser Bedarf halt grundsätzlich erstmal besteht. Ja.
Ja. Letzte Frage.
Genau, wir haben immer eine Frage nach der Schulnote in deinem Bereich. Wäre es ja, würde ich mal sagen, E-Commerce. Ne? Ja. Wie wir in Deutschland dastehen.
So insgesamt, nicht nur Klamotten, da sind wir super.
Ja, wahrscheinlich.
Wie wir generell im E-Commerce dastehen?
Ja, so, ja, 1 so bis
als
6,
Schulnote, genau. Von 1 bis 6, welche Note gibst du da Deutschland, was du so überschauen kannst an Unternehmen, wie wir da aufgestellt sind?
Ja, schwierige Frage. Also
wenn ich jetzt mal schätzen würde, würde ich sagen, About You eine 1 wahrscheinlich und Mediamarkt eine 6 oder keine Ahnung.
Ja, also naja, jetzt...
Ich finde, es ist in Schulnoten schwer auszudrücken, wenn man, das ist jetzt nicht der perfekte Proxy, aber wenn man jetzt mal Marktkapitalisierung nimmt, da muss man ja feststellen, das gilt nicht nur für E-Commerce. Wir haben in Deutschland keine signifikanten Unternehmen. Ja. Also das Einzige, also ich meine, schaut man sich den DAX an, ja, und schaut man sich eben den amerikanischen Index an, dann wird der amerikanische Index beherrscht von Digitalunternehmen, Google, Facebook, ja. Amazon. Mhm. Und gerade in Corona ist ja wirklich traurig, die deutsche Wirtschaft massiv angeschlagen und auf der anderen Seite des Teichs werden die Leute reicher und reicher und vermehren ihr Vermögen und ja. Digitalisierung wird immer weiter vorangetrieben und wir haben haben halt kein deutsches Unternehmen. So, jetzt ist die Lufthansa rausgeflogen und wer ist aufgestiegen? Deutsche Wohnen, eine Immobiliencompany. Ja, also, oh mein Gott, ja, also wenn man sich den deutschen DAX anguckt, dann ist das ein ganz schön trauriges Bild im Vergleich zu den amerikanischen oder auch den chinesischen Playern. Muss man da leider einfach feststellen, wir sind ultra abgehängt im Bereich Digitalisierung. Das kann ja jeder selbst feststellen, muss man nur aufs eigene Smartphone gucken und sich mal, erstmal hat man dort ein amerikanisches Smartphone in der Hand, was in China gebaut wurde. Und wenn man sich dann aber anguckt, welche Apps nutze ich denn, ja, dann ist die, dann und dann mal sich von Deutschland lösen, sich nur mal anschaut, was sind überhaupt wenigstens mal europäische Apps. Ja, da muss man sagen, okay, Swoodoo vielleicht, gehört aber mittlerweile auch zu Kayak, hat man vielleicht drauf, ne? Spotify hat man drauf, Halleluja,
wenigstens ein Unternehmen. Deutsche Bahn habe ich noch drauf.
Deutsche Bahn, sehr gut. ist aber auch nichts, was jetzt von globaler Relevanz hat im Bereich Digitalisierung, ja. Nee. So, das, es wird halt, unser Smartphone wird beherrscht von US-Diensten. Jetzt hat es noch TikTok drauf geschafft als erste chinesische Company, die Massenverbreitung erfahren hat. Und wenn man jetzt dann auf das Handy eines Amerikaners guckt, ja, dann ist ja noch finsterer. Ja, also wir haben es ja nicht mal geschafft, in unserem eigenen Land dafür zu sorgen, dass hier die Konsumentendienste haben, die hier auch, sag ich mal, ihren Sitz haben. Und geschweige denn, dass es mal irgendwelche Companies geschafft haben, irgendwo anders irgendwie massiv erfolgreich zu sein. Zalando ist ja schon das, glaube ich, wertvollste Digitalunternehmen der Neuzeit, also SAP ausgeklammert, was wir haben mit 16 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist aber lächerlich, wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zur Marktkapitalisierung eines Amazons. Ja? Ja. So, und damit ist das jetzt in Schulnoten auszudrücken, ist schwierig, weil ich glaube, deutsche Unternehmen sind per se gar nicht so schlecht. Also wenn man sich anguckt, wie gut performt ein Zalando operativ, dann würde ich sagen, die sind nicht schlechter als ein Amazon, ja, technologisch in allen Operationsbereichen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können es, aber wir haben es nicht geschafft, als Land halt vernünftige, global relevante Digitalunternehmen hervorzubringen, wie wir es geschafft haben, ja, in vergangenen Dekaden global diese sogenannten Hidden und Global Champions aufzubauen in allen möglichen Ingenieursindustrien. Und das ist eigentlich schon relativ traurig, finde ich, weil wir auch als Land eigentlich ein Land sind, wo ich sagen würde, da ist relativ viel Nähe zum Bereich Technologie, Ingenieurskunst und. Und wir haben eigentlich die Fähigkeit zu globalisieren, aber das haben wir nicht so richtig gepackt, irgendwie auf den Digital Space zu übertragen.
Okay, ja. Du bist entschuldigt, du brauchst keine Note geben.
Ja, ich sag mal, es war kein Gut.
So. Alles klar, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke auch.